So, guten Morgen. Es ist halb neun, Zeit anzufangen. Willkommen zu der Vorlesung Einführung in die Informatik 2. Heute ist der große Tag der Abrechnung mit der Lehrevaluation, wo Sie Ihre Meinung zur Vorlesung äußern sollten, könnten, dürfen. Das machen wir am Ende der Vorlesung, dann sind vielleicht auch noch ein paar Leute mehr da. Und das heißt, so viertel vor zehn mache ich dann hier Schluss und teile dann diese Bögen aus und bitte Sie dann, die auszufüllen. Bis dahin schauen wir nochmal, was wir mit OCaml alles anstellen können. Und wir hatten das letzte Mal beschlossen, dass wir eigentlich Listen für ganz nett halten und auch sonst die Datenstrukturen, die wir da so definieren können. Aber wir fragten uns ganz banal, die Listen, die von OCaml bereitgestellt werden, sind in Wirklichkeit Stacks. Im Sinne von GAD sind das Keller. Ich kann vorne einfügen und vorne entnehmen. Und es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen, wo wir eben keine Keller brauchen, sondern Schlangen. Und dann ist die Frage, wie können wir am besten Schlangen in einer funktionalen Sprache wie OCaml realisieren? Und was ist der Unterschied von Kellern und Schlangen? Naja, Keller wird vorne eingefügt und vorne entnommen. Und bei Schlangen wird halt hinten eingefügt und vorne entnommen. Man braucht also einen Zugriff auch auf das Ende der Liste. Und das war uns oder ist erst einmal nicht klar, wie sowas überhaupt möglich ist in einer funktionalen Sprache. Weil wir keine Pointer haben. Daraufhin hatten wir dann gesagt, okay, wir haben keine Ahnung, wie wir das implementieren können, aber wir können schon mal gewissermaßen ein Interface oder aufstellen, eine Sammlung der Funktionalität, die wir bereitstellen wollen, und dann können wir ja dann einfach mal schauen, wie wir das implementieren. Und das ist dann einfach eine Implementierungsaufgabe, und wir schauen uns dann halt einfach nur an, wie effizient oder wie geschickt ist unsere Implementierung. Und also das Erste, die erste Idee ist, eine Queue ist ja eine Folge von Elementen, und dann könnten wir die ja einfach als eine Liste implementieren. Ja, wir würden also sagen, okay, eine Queue ist eine List, und sind diese normalen Funktionen, die wir hier haben, ist, ob die Abfrage, ob so ein Ding leer ist, eine Schlange aus einer Liste herzustellen oder eine Queue of List oder List of Queue oder eine Schlange in eine Liste wieder zurück umzuwandeln. Das sind natürlich dann super einfache, super schnell implementiert. Das ist nämlich einfach mehr oder weniger dieses hier. Und dieses hier ist einfach die Identität und ist empty. Da fragen wir halt einfach, ist die Liste eine gleich der leeren Liste. Also das ist einfach. Interessant ist, wie sieht es aus mit dem DQ? DQ, was soll das tun? DQ entnimmt das erste Element der Liste und verändert dabei natürlich die Liste. Das heißt, es gibt ein Paar zurück. Einmal eben das erste Element und als zweites das, was von der Liste übrig bleibt. Jetzt kann die Liste natürlich leer sein und dann liefert das DQ natürlich nichts. Und deswegen ist das Element, was zurückgegeben wird, geben wir optional zurück. Also könnten wir diese Funktion DQ so definieren. Die ist da von diesem, die nimmt, das ist eine Function. Function macht Pattern Matching auf dem ersten Argument. Also das Argument, was zu diesem DQ reinkommt, schauen wir uns an, ist das die leere Liste, das heißt die leere Schlange. Dann können wir nichts entnehmen. Das heißt, es kommt None zurück und die Liste und die Schlange verändert sich nicht. Wenn es eine nicht leere Liste ist, dann geben wir das erste Element zurück und in der Liste, beziehungsweise in der Schlange, verbleibt dann der Rest der Liste. Okay? Das ist offensichtlich. Sehen wir, dieses DQ ist nett zu implementieren, effizient und wunderbar. Ein klein bisschen schwieriger ist das mit dem Einfügen, weil das Einfügen in die Schlange ist eben jetzt nicht vorne, sondern ist hinten. Das heißt, das Ergebnis von diesem NQ soll es eine Liste sein, wo dieses Element, was eingefügt wird, dieses X, hinten dran gehängt wird. Wir können die Funktionalität können wir erzielen, indem wir hier diesen Up-Operator benutzen, der die zwei Listen zusammenhängt. Ja, das ist, wir hatten diese Funktion append definiert, als eine kleine rekursive Beispielfunktion, und dieser Operator dieses Add-Zeichen ist die Operator-Repräsentation von dieser Funktion. Okay, was ist da für ein Problem? Ist da ein Problem? Ist das alles prima? Wie teuer ist dieses NQ jetzt? Wo sind die funktionalen Programmiererinnen? Na bitte, jetzt lassen Sie mich nicht im Regen stehen. Warum ist das eine teure Operation? Ja? Ach so, ich habe zwar an Ihnen gezeigt, aber Sie können das vorne auch beantworten, ja? Genau. Man muss sozusagen dieses Up, die Kosten für das Up sind so groß wie die Länge der Liste im ersten Argument. Das heißt, das hängt ab von der Länge von diesem XS. Das heißt, wenn wir eine große Schlange haben, dann dauert das halt lang. Und das ist natürlich doof. Ja? Also das heißt, wenn wir uns jetzt diese Implementierung anschauen, dann sehen wir, die Implementierung ist einfach. Das ist eindeutig ein Vorteil. Das Entnehmen ist billig, das ist auch ein Vorteil, aber das Einfügen kostet so viel wie die Schlange, die wir gegenwärtig schon angesammelt haben, und das ist natürlich schlecht. Und die Frage ist, können wir das besser machen? Und wenn ich das natürlich so rhetorisch in den Raum frage, dann ist die Antwort natürlich ja, indem wir nämlich die Schlange nicht als eine Liste repräsentieren, sondern als zwei Listen. Das wäre sozusagen die Idee. Jetzt fragen Sie sich, was helfen mir zwei Listen? Dann schauen wir uns erstmal an. Wir repräsentieren also die Schlange als zwei Listen. Und zwar bezeichnet die eine Liste den Anfang, wo wir entnehmen, und die andere Liste das Ende, wo wir einfügen. Ja? Also leer ist dann eine Schlange dann, wenn beide Listen leer sind. Ja? Dann ist nichts drin. Wenn wir eine Schlange herstellen wollen aus einer Liste, dann ist die Liste ja schon fertig, dann brauchen wir nur die Elemente rauszunehmen. Das heißt, dann kommt die an die erste Stelle. Wir haben ja noch nichts Besonderes eingefügt, das heißt, diese Einfügeliste ist leer. Und wenn wir eine Liste aus einer Schlange herstellen wollen, dann müssen wir natürlich diese beiden Listen, die die Schlange zusammen darstellen, konkatenieren. Und jetzt ist der Witz hier, dass wir die Konkatenation so machen, nicht einfach dieses First und Last einfach so zusammenhängen, sondern das Last irgendwie umdrehen. Also sozusagen, das Last ist nicht die Reihenfolge, in der die Elemente entnommen werden, sondern die Reihenfolge, in der die Elemente eingefügt werden. Und das ist ja gerade umgekehrt, die Reihenfolge, wie sie dann nachher entnommen werden. Deswegen muss man die umdrehen und dann erst zusammenhängen. Ja, das ist passiert hier. Jetzt fragen wir uns, okay, wie füge ich jetzt etwas ein? Naja, das ist ganz einfach. Ich habe ja gesagt, das Last enthält die Elemente, die ich eingefügt habe. Und dann das heißt, ich hänge das einfach vorne dran. Also das letzte Element, was ich eingefügt habe, ist dann das erste Element hier von dieser zweiten Liste. Okay, was ist jetzt das Problem? Also das NQ, das Einfügen, was vorher super teuer war, ist jetzt super billig. Es kostet nämlich sozusagen nur noch O von 1. Okay, wie sieht es mit dem Entnehmen aus? Das Entnehmen ist zuerst einmal dann, wenn in der ersten Liste etwas drin ist. Auch einfach, weil dann nehme ich das einfach dort raus und habe dann eben als Überbleibsel eine Schlange, in der eben die vordere Liste um eins verkürzt ist und die hintere Liste gleich geblieben ist. Ja, das ist sozusagen der leichte Fall. Jetzt könnte sozusagen, es gibt nur dumm, ist die Sache einfach nur, wenn ich in der ersten Liste, wo ich immer entnehme, plötzlich nichts mehr drin habe. Das kann natürlich irgendwie nach einiger Zeit passieren, insbesondere wenn ich viel eingefügt habe und bisher nur einzeln eingefügt habe, dann habe ich ja in der ersten Liste gar nichts drin, sondern da habe ich ja nur in dem Last-Ding drin. Wie komme ich jetzt irgendwie an die Elemente ran, die ich ausgeben kann mit DQ? Naja, und dann nehme ich einfach, wenn vorne das Reservoir von First erschöpft ist, dann nehme ich einfach die hintere Liste Last, drehe sie um und füge sie vorne ein. Ja, ich drehe sie um. Naja, es könnte sein natürlich, dass diese hintere Liste auch leer ist. In dem Falle, wenn also diese hintere Liste hier, ich mache jetzt mal dieses ganze Farbenmansch weg, wenn also dieses Reverse der hinteren Liste, wenn ich darauf feststelle, es ist überhaupt nichts in der Liste drin, in der Schlange drin, dann kann ich natürlich, das ist dieser Fall, dann kann ich natürlich auch nichts zurückgeben und dann ist sozusagen die Liste, die Schlange, die ich habe, diejenige, die vorne und hinten nichts hat, weil es einfach die leere Schlange ist. Ja, der andere Fall ist, dass ich beim Umdrehen von dem Last eine Liste erhalte, die nicht leer ist. Das ist diese Situation. Dann habe ich ein erstes Element von dem umgedrehten Last, das ist das X, und der Rest von dem Last, das ist das Xs. Und dann gebe ich dieses X zurück, zusammen mit der neuen Schlange. Und dieses Xs habe ich ja gefunden, das ist jetzt sozusagen in der richtigen Reihenfolge die Elemente, wie ich sie ausgeben möchte. Und deswegen gebe ich die jetzt in die erste Komponente der Schlange und die zweite Komponente der Schlange ist jetzt leer. Okay? Gut, also das heißt, wir sehen jetzt plötzlich, dass das DQ eine teure Operation ist, möglicherweise. Das DQ kann nämlich im schlimmsten Fall jetzt so viel kosten, wie die ganze Schlange lang ist. Nämlich alles, was ich bisher eingefügt habe, muss ich umdrehen, um dann an das Element ranzukommen, was ich ausgeben kann. Okay, jetzt, das heißt, vorher war das NQ billig und das DQ teuer und jetzt ist plötzlich das NQ billig und das DQ teuer. Was haben wir damit gewonnen? Was haben wir jetzt damit eigentlich gewonnen? Ja, also einfügen ist billig, entnehmen ist teuer, so teuer wie die Anzahl der Elemente in der zweiten Liste. Aber, und das ist jetzt der Witz, diese Kosten, die dann bei dem DQ anfallen, die fallen sozusagen nur pro gerechnet auf jedes einzelne Element, das wir einfügen, nur einmal an. Weil jedes Element, das wir einfügen, kommt einmal in diese Liste Last und dann irgendwann mal, nach einiger Zeit, wird diese Last-Liste umgedreht. Und dann wird aber dieses Element, was zu dem Zeitpunkt in diesem Last drin war, das ist dann in dieses First gewandert und deshalb wird erst einmal nicht mehr umgedreht, sondern erst, wenn es sozusagen alles ausgegeben ist und die werden dann, sind in dieser Reverse-Operation erst wieder die Elemente enthalten, die dann nachträglich eingefügt werden. Also jedes einzelne Element, was ich einfüge, nimmt nur einmal an dieser Reverse-Operation teil. Also es wird nur einmal in dieses First-Ding hineingeschoben und danach ist es sozusagen mit konstantem Aufwand wird das dann entnommen. Also insgesamt finden wir hier einen Fall, wo die amortisierte Kostenanalyse zeigt, dass amortisiert pro Element, das eingefügt wird, auch nur Kosten 1 anfallen bei der Entnahme. Okay? Das heißt, das ist die Implementierung der Wahl, wenn wir eine wenn wir eine Schlange in einer funktionalen Sprache wie OCaml implementieren wollen. Gibt es hierzu eine Frage? Vielleicht jetzt sozusagen nur noch ein letzter kleiner Punkt. Das war jetzt also eine kleine Fingerübung mit der Implementierung von Datenstrukturen. Vielleicht noch einmal diese Geschichte mit den namenlosen Funktionen. Wir hatten, da gibt es, erinnere ich Sie noch einmal daran, da gibt es dieses Schlüsselwort Fun. Das sollte Sie immer daran erinnern, dass funktionales Programmieren auch Spaß sein kann und nicht nur eingesetzt wird, um angehende Informatiker bereits während ihres Bachelorstudiums nach Leibeskräften zu quälen, sondern dass hier einfach ein elegantes Hilfsmittel zur Verfügung gestellt wird, um schnell Funktionen zu definieren, ohne dass man mit großem Aufwand erst rundherum Namen ausdenken muss, rundherum Klassen bauen muss oder sonstige verschwurbelte Einrichtungen, nur um eine kleine Funktionalität bereitzustellen. Ja, das ist also dieser Sinn von diesen namenlosen Funktionen, sich schnell mal eine Funktion zu bauen, wenn man sie schnell mal braucht. Zum Beispiel ein Beispiel für so eine Situation, wo man schnell mal eine Funktion braucht, ist, wenn man eine Funktion über eine Liste mappen möchte, für irgendeine Funktion f, die gerade mal nur einmal verwendet wird. Und das heißt, hier in diesem Falle möchte man halt schnell mal nur die Elemente in einer Liste quadrieren und dann kann man einfach diese Map, und nachher braucht man diese Quadrierungsfunktion nicht mehr, und dann kann man einfach diese Map, diese namenlose Funktion übergeben. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wenn eine solche Funktion, namenlose Funktion, die wir definiert haben, wenn die nur ein einzelnes Argument hat und wir sie mit Pattern Matching ausstatten wollen, dann gibt es diese Spezialabkürzung Function, die in diesem Falle einfach äquivalent ist dass wir eine Funktion definieren vom Typ, ja, die nimmt irgendein Argument arg und dann macht man eben ein Pattern Matching auf dieses arg und dann hat man eben hier in diesem Falle, wenn das arg none ist, dann liefert man 0 zurück und wenn es ein sum x ist, dann liefert man x mal x plus 1 zurück. Ja? Das heißt, dieses Function ist eine Abkürzung für eine einstellige namenlose Funktion, in der auf diesem einen Argument ein Pattern Matching gemacht wird. Also sozusagen, ich glaube, das hatten wir schon mal hier darüber, ich hatte Ihnen das schon mal vorgestellt, dieses Konzept von Fun und Function, aber ich erwähne es hier nochmal, damit Sie sich das besser einbringen. Okay. Und diese Idee, dass man ein ganzes Kalkül alleine auf Funktionen aufbauen kann und alles mit Funktionen machen kann, das geht auf den Herrn Church zurück, der damit in den 30er Jahren ein Berechenbarkeitskalkül aufgestellt hat. Ursprünglich wollte er wohl die ganze Mathematik darauf fußen auf diesem Konzept der Funktion. Das hat nicht hundertprozentig geklappt, aber zumindest als Berechenbarkeitskalkül und Grundlage einer Programmiersprache hat das sehr wohl geklappt. Und da in diesem Lambda-Kalkül gibt es nur namenlose Funktionen wie diese, die wir hier mit Fun definieren. Diese Funktionen dieses Kalkül der Funktionen, um diesen Namen noch einmal zu nennen, heißt, das ist das Lambda-Kalkül. Und diese Idee, aus einem Ausdruck mit Hilfe von diesem Operator hier eine Funktion zu machen, das nennt man auch eine Funktionsabstraktion. Das ist die Operation der Funktionsabstraktion, indem Sie also aus einem formalen Ausdruck durch diesen Header eben einen, indem Sie die Variablen, die da drin vorkommen, mit diesem als Parameter einführen und kenntlich machen, dass die eben diese Namen sozusagen, die in dem Ausdruck vorkommen, binden. Ja, dieses X ist jetzt nicht irgendetwas, worüber wir grübeln können, sondern es wird hier klar gemacht durch diese Funktionsabstraktion, dass dieses X hier der Name ist für den ersten Parameter, dass dieses Y ist der Name für diesen zweiten Parameter und das Z, was hier in dem Ausdruck vorkommt, der Name ist für den dritten Parameter. Ja, also auf diese Art und durch diese Funktionsabstraktion machen Sie aus diesem Ausdruck mit Namen, für den Sie nicht genau wissen, was diese eigentlich sollen, führen Sie gewissermaßen Definitionen ein für diese Variablen, indem Sie nämlich erklären, das sind die entsprechenden Parameter. Ja? Und jetzt, nachdem Sie diese so auf diese Art und Weise, geben Sie diesen Namen, wenn Sie so wollen, Bedeutung. Okay, das ist also diese Idee von der Funktionsabstraktion. Das ist die eine Operation. Die andere Operation ist eine Funktion auf ein Argument anwenden. Das ist die Funktionsanwendung. Und diese beiden Operationen alleine machen das Wesen von diesem Lambda-Kalkül aus. Wobei man sagen muss, wenn ich keine Namen habe, wenn ich den Funktionen keinen Namen gebe, dann bin ich natürlich prinzipiell nicht in der Lage, diesen rekursive Funktionen rekursive Funktionen zu definieren. Und das heißt natürlich, in diesem Sinne sind wir jetzt hier in Ockhammel relativ ein wenig eingeschränkt, wenn wir nur darauf uns beschränken wollten, mit namenlosen Funktionen zu operieren. In Ockhammel erlauben wir uns deshalb natürlich, und in jeder vernünftigen Programmiersprache ist es auch sinnvoll, ein Konzept von Namen zu haben, die man einführt und mit denen man dann rekursive Definitionen auch zu Wege bringt. Aber bei diesem, sozusagen zu Ihrer Information, in diesem minimalistischen Kalkül gibt es solche Namen nicht, sondern da gibt es nur dieses Lambda und diese Funktionsabstraktion und die Funktionsanwendung. Und dass man damit trotzdem auch Rekursion simulieren kann, liegt in diesem Falle nur daran, weil dieses Lambda-Kalkül keine Typen hat. Das Lambda-Kalkül hat keine Typen, zumindest in der Form, wie es der Herr Church ursprünglich eingeführt hat. Und in diesem ungetypten Kalkül kann man interessanterweise dann rekursive Funktionen durch geeignete Formulierung von Ausdrücken simulieren. Das ist auf irgendeine Weise auch spannend. Das erzähle ich Ihnen aber jetzt hier gewissermaßen nur als Hintergrundinformation. Wir werden uns hier mit den Feinheiten, Schönheiten und sonstigen technischen Details von diesem Lambda-Kalkül nicht beschäftigen. Ja? Also falls Sie jetzt hier etwas Langes noch über dieses Lambda-Kalkül erwarten, muss ich Sie leider enttäuschen. Gibt es hierzu eine Frage? Vielleicht hat doch jemand noch eine Frage zum Lambda-Kalkül? Okay. Das war also der Hintergrund zu diesem wie diese namenlosen Funktionen mit dem Lambda-Kalkül zusammenhängen. Wir könnten jetzt hier uns zusammensetzen und jetzt noch ein bisschen mehr kleine Fingerübungen machen. In funktionaler Programmierung zum Beispiel könnten wir balancierte Bäume, AVL-Bäume, Rot-Schwarz-Bäume, 2-3-Bäume und so weiter implementieren. Aber ich denke, seitenweise uns hier Ockhammel-Code anzuschauen, ist auf irgendeine Art, da ist der Erkenntniswert gering. Es ist besser, wenn Sie da selber Implementierungsanstrengungen unternehmen und ein bisschen so etwas gibt es ja auf den Übungsblättern. Deswegen diesen Teil hier, der sich mit der Implementierung von AVL-Bäumen beschäftigt, werde ich deshalb jetzt hier einfach kühn überschlagen. was Sie natürlich sich nicht daran hindern sollte, sich ihn möglicherweise anzuschauen, um Anregungen zu kriegen, wie man solche Datenstrukturen in OCaml implementieren könnte. Stattdessen wollen wir uns jetzt wieder mit etwas super Praktischem beschäftigen, was für eine funktionierende Programmiersprache unabdingbar ist. Und das ist Exceptions, Ein- und Ausgabe und bisher hatten wir uns ja gedacht, war unsere Einsicht, dass wir in OCaml nichts anderes hinschreiben können als Ausdrücke. Wir können zwar Funktionen einführen oder so, aber dann letztendlich können wir sie nur auf Argumente anwenden und dann gibt es einen Wert. Das ist für die reine Lehre natürlich wunderbar, aber für die praktische Implementierung fehlt da irgendetwas. Ja? Und zwar, da gibt es zwei, hier in diesem Teil jetzt werden wir uns mit drei Modifizierungen davon eben beschäftigen, oder mit zweien eigentlich nur, mit diesen Ausnahmen und mit den Ausgaben bzw. Eingaben in ein Programm. Im wirklichen OCaml gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Da gibt es nämlich natürlich auch als spezielle praktische Features eben auch noch Arrays, die Sie verwenden können, und Referenzen. Aber die sind halt zu ähnlich zu dem, was Sie bereits jetzt in Programmiersprachen kennen, dass wir sie hier nicht behandeln, sondern uns hier gewissermaßen auf den Kern der Programmiersprache konzentrieren. Okay, was sind Ausnahmen? Ausnahmen oder Exceptions, die gibt es natürlich, das ist ein ganz ähnlicher Mechanismus, wie Sie ihn auch in Java zur Verfügung haben. Damit kann man zum Beispiel, kann das Laufzeitsystem von OCaml reagieren auf Laufzeitfehler. Ja, und zum Beispiel solche Laufzeitfehler, die nicht nur in Java, sondern eben auch interessanterweise bei OCaml auftreten können, sind zum Beispiel, wenn sie durch Null teilen. Und ja, was soll dann das OCaml-System machen? Naja, das OCaml-System erzeugt dann eine Exception. Und das ist, eine Exception ist dann wieder, ist ein Wert. So wie in Java eine Exception ein Objekt ist, das geworfen wird. Und hier ist es auch, das ist auch ein Wert, aber in diesem Fall nicht ein Objekt, sondern einfach nur so ein ganz normaler Wert. Und der wird einfach geworfen und das heißt, die Programmausführung beendet sich und die Exception wird zurückgeliefert. Hier in diesem Falle Division by Zero, das ist eine von diesen Exceptions. Eine andere Exception ist, wenn Sie zum Beispiel auf das Ende das Tail einer, es gibt diese Funktion Tail in dem Modul List und das nimmt eine Liste und liefert das Ende der Liste zurück, wenn die Liste nicht leer ist. Wenn die Liste aber leer ist, dann funktioniert dieses Tail nicht und dann gibt es wird eine Exception geworfen und wir sehen hier die Exception, die geworfen wird, heißt Failure und hat ein String-Argument. Hier sehen wir, diese Exception ist einfach nur ein normaler Wert. Und Sie sehen jetzt hieran, außerdem sehen Sie noch etwas, dass hier ein großer Buchstabe ist. Und das heißt, diese Werte, die hier zurückgegeben werden, werden konstruiert mit Hilfe von Konstruktoren. Ja, das ist also ein Datentyp. Exception stellt einen Datentyp dar, der definiert wird mit einer Menge von Konstruktoren. Einer von diesen Konstruktoren ist Division by Zero, ein anderer ist Failure und dieser Failure-Konstruktor nimmt als Argument ein String. Das sehen wir hier an diesem Beispiel ebenfalls. Okay, sieht das jeder? Und nochmal, diese verschiedenen Konstruktoren konstituieren einen Datentyp und dieser Datentyp heißt Exception. Also nicht throwable oder sonst was, sondern das ist eine Datentyp und der heißt Exception. Okay, Und dann gibt es hier noch etwas, ein anderes, es gibt noch ein, offensichtlich gibt es noch ein anderes Fehlverhalten, was man haben kann. Nicht nur, dass man irgendwie eine, dieses Tail auf eine leere Liste anwendet oder durch Null teilt. Man kann zum Beispiel auch bestimmte Funktionen für ein ungültiges Argument aufrufen. Zum Beispiel diese Funktion chr, die aus einer Zahl den zugehörigen ASCII-Character herstellt, ist nur definiert für Zahlen in einem bestimmten Bereich, und für zu große Zahlen ist sie zum Beispiel nicht definiert. Und was soll dann das OCaml-Laufzeitsystem machen? Und was das OCaml-Laufzeitsystem dann macht, ist eben wieder eine Exception zu werfen. Und diese hier hat den Konstruktor invalid argument. Das ist also auch ein eingebauter Exception-Konstruktor, der wieder als Argument einen String nimmt. Ja. Okay. Das sind also, wenn Sie so wollen, Runtime-Exceptions oder Laufzeitfehler, die von dem Laufzeitsystem selbst hergestellt werden. Und es gibt vielleicht noch einen weiteren wichtigen Laufzeitfehler, der in Ihrem Programm auftreten kann. Der ist nämlich dann, wenn Sie Warnungen bei der Benutzung von dem Match-Konstrukt in den Wind geschlagen haben. Wie zum Beispiel hier in diesem Falle. Da gibt es, wenn Sie so etwas hinschreiben, 1 plus 1 ist ein Ausdruck vom Typ int. Und deswegen müssen Sie dann nachher, wenn Sie das als dem Match innerhalb des Match-Konstrukts verwenden, dann müssen Sie natürlich für alle möglichen Ints einen Fall bereitstellen oder sollten Sie bereitstellen. Wenn Sie das nicht tun, dann ist es allerdings kein Programmierfehler, sondern nur ein Grund des OCaml-Compilers, Sie zu warnen, dass da möglicherweise ein unsicheres Programm implementiert wird. Also wenn Sie zum Beispiel wie hier in diesem kleinen super trivialen Beispiel nur für den Fall 0 etwas bereitstellen, dann gibt es viele mögliche Werte dieses Arguments hier, für die kein Fall bereitgestellt wird. Und wenn Sie aber dann, wie hier in diesem Beispiel, deswegen hier sehen Sie, das ist die Mitteilung von dem, wenn Sie das in die Shell eingeben, in diese OCaml-Shell, die interaktive, dann kriegen Sie erstmal diese Warning und außerdem zusammen mit der Warning ein Beispiel für einen Fall, der nicht abgedeckt wird von diesen Match-Dingens da. Das kann der OCaml-Compiler feststellen, ohne diesen Ausdruck hier überhaupt auszuwerten, alleine aufgrund der Typen. Okay, das macht das, wenn Sie das da interaktiv eingeben, wird das dann, nachdem das eben aber als legales OCaml-Programm identifiziert wurde, wird das Ding, dieser Ausdruck ausgewertet und dann stellt man fest, der Match-Ausdruck hat den Wert 2, dafür wird kein Fall bereitgestellt und entsprechend ergibt sich wird die reguläre Programmausführung abgebrochen und die Auswertung des Ausdrucks endet in einer Exception. Und diese Exception, das ist dieses Match-Failure. Das ist eine spezielle Exception, die hat hier mehrere Argumente. Und diese mehreren Argumente bezeichnen, wenn ich das recht sehe, das erste String-Argument bezeichnet die Datei, in der diese Stelle steht, und dann das andere sind irgendwie die genauen Zeile und Nummer und Zeile und Nummer des Characters, glaube ich. Wo das aufgetreten ist, das bezeichnet die Position, wo dieser Matchfehler aufgetreten ist. Und hier natürlich in dieser interaktiven Shell ist das relativ wenig sinnvoll. Aber wenn Sie eben ein richtiges Programm mit OCaml C oder OCaml Opt übersetzt haben und dann laufen lassen, dann kriegen Sie da natürlich sinnvollere Mitteilungen. Okay? Also das heißt, wir haben jetzt hier eine ganze Liste von verschiedenen Exceptions, die von OCaml bereitgestellt werden. Das hier, Division by Zero, Invalid Argument, Failure. Failure ist irgendwie ein mehr oder weniger allgemeiner Konstruktor, den Sie auch selber leicht verwenden können, dem Sie dann als String die Beschreibung des Fehlers mitgeben können. Dann gab es diesen Match Failure. Dann gibt es eben Und Sie sehen, hier gibt es noch so ein paar andere, die sinnvoll erscheinen, wie hier dieses Not Found, Out of Memory, End of File oder Exit. Ja, und das sind Konstruktoren. Sie sehen hier auch, dass das eine verhältnismäßig minimalistisch ist, im verglichen zu dem ausgefeilten Klassen- und ausgefeilten Klassenhierarchie an verschiedenen Fehlern und Fehlergruppen, wie sie von Java bereitgestellt werden. Also wenn Sie das vielleicht dieses ausgefeilte Java-Fehler-Error-Handling-Konzept als etwas overengineert sehen, dann ist das hier, sagen wir mal, eher minimalistisch. Aber die beide Exception-Mechanismen haben gemeinsam, dass Exceptions First-Class-Citizens sind. Das heißt, Sie können irgendwo in Ihrem Programm Sie können irgendwo hinschreiben, let x gleich failure, ich hoffe, das jetzt hier, ich glaube, das ist kein E, failure und dann A, B, C. Ja, das können Sie einfach hinschreiben und das ist nichts Böses und dann wird auch keine Exception ausgelöst. Das heißt einfach nur, dass x einen Wert hat und das ist halt zufällig so ein Wert vom Typ Exception. Ja, in diesem Sinne sind Exceptions First-Class-Citizens. Sie können sich die auch mit Pattern-Matching anschauen und mit denen rechnen, als ob das normale Werte wären. Der Typ heißt Exception, dann ist es das so, wie man das vielleicht ausspricht. Aber natürlich in Wirklichkeit ist dieses EXN. Das ist der tatsächliche Typ, der da definiert wird. Und hier sehen Sie das. Also wenn ich hier Division by Zero hinschreibe, dann ist das eben einfach nur ein Wert von diesem Typ EXN und also ein Konstruktor. Und hier noch einmal ein anderer solcher Wert, eben mit Hilfe des Exception-Konstruktors Failure gebaut. Und jetzt fragen Sie sich, in Java haben wir ja den super Luxus, dass wir einfach eine neue Exception, eine neue Fehlerklasse definieren können, indem wir es als Unterklasse von irgendeinem Exception- oder Error-Datentyp deklarieren können. Und wie können wir das hier auch machen? Können wir hier auch unsere eigenen Exceptions einführen? Und die Antwort ist ja, ganz einfach, indem wir diesen Datentyp erweitern. EXN wird erweitert. Das ist insofern etwas anderes als so die Datentypen, die wir bisher kennengelernt haben. Die Datentypen, die wir bisher kennengelernt haben, konnten die sich nicht erweitern. Die waren irgendwie fest. Da habe ich einen Type-Deklaration gemacht und da habe ich alle Konstruktoren dieses Typs aufgelistet und dann war dieser Typ fertig, ein für alle Mal. Aber es gibt auch die Möglichkeit, so erweiterbare Datentypen in OCaml zu definieren. Das könnte durchaus sinnvoll sein, nicht nur für den Exception-Datentyp, und tatsächlich gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, das für andere Datentypen zu machen, weil Sie nämlich meinetwegen in einem Teil des Programms eben nur die Konstruktoren A und B brauchen und in einem weiteren bräuchten Sie zusätzlich noch die Möglichkeit, einen Konstruktor C. Moment, in einem Teil haben Sie einen für Ihren Datentyp die Konstruktoren A und B und in einem anderen hätten Sie zusätzlich noch gerne den Konstruktor C. Das ist müssten Sie so einen erweiterbaren Datentyp verwenden. Für Exception jetzt, das ist jetzt der Fall, den wir uns jetzt hier genau anschauen, bei Exception können Sie in Ihrem Programm lokal weitere Konstruktoren für diesen Datentyp einführen. Und indem Sie einfach hinschreiben, hier soll dieses Hell soll auch noch eine Exception sein. Ja? Und dann haben Sie den Datentyp Exception erweitert. Und Sie können diesem Datentyp, diesem Konstruktor natürlich auch irgendwelche beliebigen Parameter geben. Okay? So, und jetzt können wir also selbst Exception-Werte erzeugen. Jetzt ist die Frage natürlich, wieso sollten wir selbst Exception-Werte anlegen? Das macht nur Sinn, wenn wir selber auch in der Lage sind, Exceptions auszulösen. Und in Java heißen diese, sind diese ganzen Fehler und Exception-Klassen zusammengefasst unter einer Oberklasse, die heißt Throwable. Und das kommt nicht ganz von ungefähr, weil dort eine Exception da mit dem Schlüsselwort Throw ausgelöst werden. Während aus irgendeinem Grund werden hier die, die Exceptions in OCaml mit dem Schlüsselwort Raise ausgeführt. Das kommen wir gleich noch zu. Also wir können auf diese Art und Weise selbst auch Exceptions auslösen. Wenn wir jetzt das, wenn wir natürlich einfach nur Exceptions auslösen oder durch Null teilen meinetwegen, dann ist der Effekt von einer Exception typischerweise, dass einfach das Programm, die Programmausführung abgebrochen wird. Das ist natürlich nicht unbedingt immer die, die einzige oder die beste Möglichkeit, einen, mit einem Fehler umzugehen. Oft, eigentlich würden wir gerne Fehler, wenn sie auftreten, auch behandeln können. Und dazu gibt es in, da erinnern Sie sich, da gibt es in, wie war, wie sah das Konstrukt in Java aus, um einen Exception zu behandeln? Was musste man da machen? Na, da hat man einen Try-Block und dann anschließend hat man eine Menge von Catch-Regeln und zum Schluss möglicherweise so ein Finally. Hier in OCaml hat man auch ein Try, das Schlüsselwort Try, und dann kommt ein, nicht ein Block, wie in Java, sondern einfach nur ein Ausdruck. Und dann in diesem Ausdruck könnten Fehler auftreten. Wenn kein Fehler auftritt, dann ist der Wert, den dieser Try-Ausdruck liefert, der Ausdruck, der Wert von diesem Ausdruck, von diesem grünen Ausdruck. Wenn ein Fehler geworfen wird, dann kann der behandelt werden. Und zwar jetzt nicht mit Catch-Regeln, sondern mit, da gibt es hier dieses Schlüsselwort with, erinnern Sie sich, bei Match gab es auch Match irgendwas with, und hier gibt es im Try irgendetwas with, und anschließend kommt eben so etwas wie ein Pattern-Matching. Hinter dem with kommen die verschiedenen Werte, die die Exception, die als Exception geworfen werden sein könnten, an. Und wir können jetzt heraussuchen, welche Exception tatsächlich geworfen worden ist, mit Hilfe von Pattern Matching. Und dann können wir, eben wie bei Pattern Matching, eben mit den verschiedenen Alternativen, können wir dann auf die verschiedenen Exception-Werte reagieren. Also zum Beispiel könnten wir hier reagieren, jetzt mache ich mal wieder diesen ganzen Farbwahnsinn weg, wenn hier eine Division by Zero entstanden ist, dann können wir hinter diesem with in diesem Pattern Matching das auflisten, okay, im Falle von Division by Zero, dann geben wir None zurück. Und das heißt, in, hier gibt, also bei diesem Ausdruck hier, bei diesem Try With Ausdruck gibt es also zwei mögliche Rückgabewerte insgesamt. Einmal dieser Sum-Wert, wenn dieses N durch M teilbar ist, ohne dass durch Null geteilt wird. Oder wenn durch Null geteilt wird, dann kommt dann halt None zurück. Das heißt, wenn ich hier dieses Teile aufrufe für 10 und 3, dann wird da diese, dann wird hier dieser Ausdruck hier ausgewertet mit n gleich 10 und m gleich 3. Da wird keine Exception geworfen und deshalb ist das Ergebnis davon sum 3. 10 geteilt durch 3. Integer Division. Okay? Wenn ich dann dieses Teile aber aufrufe mit 10 und 0, dann wird bei der Auswertung von diesem Ausdruck hier ein Division by Zero Exception geworfen. Die Auswertung dieses Ausdrucks wird abgebrochen und stattdessen wird hier hinter dem with versucht, den erzeugten Exception-Wert mit dem Pattern-Matching hier zu mit diesen Pattern-Matching-Regeln zu vergleichen. Und hier wird also dann tatsächlich eine Division by Zero, ist eine Division by Zero-Regel angegeben. Und das heißt, in diesem Fall wird None zurückgegeben. Das heißt, wir sehen also insbesondere, dass der Typ von diesem Ausdruck hier und von diesem Ausdruck derselbe sein müssen. Ja, weil es könnte sein, dass dieser erste Ausdruck eben ein Exception wirft und dass dann eben nicht das hier zurückgeliefert wird, sondern dieses hier. Okay, die müssen also, diese beiden Ausdrücke müssen den gleichen Typ haben. Okay, also zum Beispiel könnten wir jetzt auf diese Weise die Member-Funktion in einer Liste neu definieren, so dass sie überprüft, dass sie ja eben fest, also das Ziel dieser Member-Funktion ist, herauszufinden, ob x in der Liste L enthalten ist. Das könnten wir so machen. Wir bestimmen, wir haben hier einen try-with-Ausdruck. Innerhalb dieses tries versuchen wir, den Kopf der Liste zu bestimmen und den mit x zu vergleichen. Wenn die beiden gleich sind, dann wissen wir, dass x kommt vor und dann ist das Ergebnis true. Wenn es nicht der Fall ist, wenn der Kopf der Liste nicht gleich dem x ist, dann rufen wir rekursiv diese Member-Funktion x für den Rest der Liste, diese Member-Funktion für x und den Rest der Liste auf. Ja, das ist natürlich wunderbar, aber dieser gelbe Block wird, wenn das x nicht in der Liste vorkommt, notwendigerweise in einem illegalen Zugriff enden, nämlich in dem illegalen Zugriff, dass für eine leeren Liste head benutzt wird und tail head aufgerufen wird oder tail aufgerufen wird. In beiden Fällen wird diese Failure Exception ausgelöst, die wir hier behandeln. Ja, wenn also ein Failure da auftritt bei der Auswertung von diesem gelben Ausdruck, dann wissen wir, dass entweder das Head oder das, na gut, das Head wird dann fehlgeschlagen sein. Und dann in diesem Falle wissen wir, dass das X nicht vorkommt und deshalb geben wir dann False zurück. Okay? Und Sie sehen wieder diese beiden gelben Ausdrücke, der Ausdruck innerhalb des Tries und der Ausdruck, den wir hier für den Failure-Fall angegeben haben, müssen den gleichen Typ haben. Okay? Und dann tatsächlich, ich meine, wenn Sie das so implementiert haben, können Sie zum Beispiel einfach mal diesen Aufruf hier ausprobieren. Diesen Aufruf. Was wird passieren? Naja, dieser Try-Ausdruck, da wird wiederholt der Kopf der Liste bestimmt, erst von der gesamten Liste, das liefert uns 1 zurück, nein, 1 ist nicht gleich 2, dann wird der Rest ausgerechnet von dieser Liste, das ist eben die Liste 2, 3 und davon der Kopf ist dann gleich 2 und deshalb geht alles gut, keine Exception wird geworfen und das Ergebnis true kommt zurück. Und in diesem Falle hier, bei diesem Aufruf, strengt sich diese Member-Funktion an, diesen gelben, den Try-Ausdruck wiederholt aufzurufen, findet aber die 4 nicht, endet schließlich mit der leeren Liste, ruft den Kopf der leeren Liste auf zum Schluss, das führt zu einem Failure. Und dann geraten wir in dieser Failure-Wert, der geworfen wird als Ausnahme, der wird dann da hinter dem with aufgefangen, und behandelt, indem dann der Ausdruck, der Wert false zurückgeliefert wird. Deswegen gibt es dann da false. Ja? Okay? Und hier habe ich Ihnen unten, damit Sie sozusagen nochmal den allgemeinen Fall sehen, hier habe ich Ihnen das allgemeine Konstrukt nochmal hingeschrieben, insbesondere Ihnen hier aufgelistet, dass Sie hinter diesem with mehrere Exceptions, also mehrere Regeln angeben können. Sie müssen nicht nur eine Exception behandeln, Sie brauchen nicht immer eine Exception behandeln wie hier, sondern Sie können der Reihe nach eine Folge von Exceptions behandeln, falls das erforderlich ist. Und hier an dieser Stelle wird auch nicht überprüft, dass Sie alle Konstruktoren, die dieses Exception-Datentyps wirklich abprüfen, im Falle, dass eine Exception geworfen wird, die Sie hier in diesen with, hinter dem with nicht auffangen, dann wird die halt einfach weitergeworfen. Das ist genauso wie bei diesen, wenn Sie wenn für einen bestimmten Exception, für eine bestimmte Exception-Klasse, die in einer, in Java, in einem Try-Block erzeugt wird, wenn dafür keine Regel, Catch-Regel angegeben wird, dann fällt das auch durch und die Exception wird einfach weitergeworfen. Das ist hier genauso. Und was, ein anderes, was es hier eben auch nicht, ein, das ist die Ähnlichkeit. Der Unterschied ist, es gibt dieses Finally, gibt es hier nicht. Okay. So, das war jetzt diese Art und Weise, wie Sie Fehler behandeln. Jetzt müssen, brauchen, fehlt uns nur noch zu unserem Glück, da wir ja eigene Exception-Werte definieren können mittlerweile, auch die Möglichkeit selbst gezielt Exceptions zu werfen. Und das geschieht hier mit diesem Schlüsselwort raise. Also, wenn Sie dieses hier, diesen Ausdruck hier hinschreiben, dann haben Sie mehr oder weniger vorprogrammiert, dass eine Exception geworfen wird, weil 2 geteilt durch 0, das ist eine Division by Zero Exception, die geworfen wird. Aber Sie könnten die halt, anstelle dessen könnten Sie natürlich auch eine Exception, diese oder irgendeine andere Ihrer Wahl, mit Hilfe dieses Schlüsselworts raise, selber auslösen. Also hier wird genauso eine Division by Zero Exception geworfen. Ja, und natürlich, wenn Sie das nicht behandeln, dann hört damit die Programmausführung aus. Jetzt schauen wir uns hier nochmal so ein bisschen Beispiele an. Hier ist zum Beispiel eine kleine Funktion, die teilt, die nimmt ein Paar und teilt das x durch y minus 1, ohne zu überprüfen, ob y minus 1 möglicherweise 0 liefert. Und jetzt können Sie hier zum Beispiel jetzt diese Funktion f, können Sie verwenden in irgendeinem anderen Zusammenhang, zum Beispiel innerhalb einer Funktion g. Und diese Funktion g, was macht die? Die ruft dieses f von x und y auf und nimmt ein, das liefert irgendwie einen Wert zurück und diesen Wert, dieser Wert wird dann halt in quadriert und in einen String umgewandelt und dann, ja, dann sieht man irgendwie diesen String. Ja, okay, also das heißt, das hier ist der, das ist ein Ausdruck, innerhalb der den Wert von dem g ermittelt. Und dieser Ausdruck kann natürlich möglicherweise Fehler werfen, die hier mit diesem umfassenden try-with-Ausdruck gefangen werden und behandelt werden. Und zwar dieser rote Block, der kann möglicherweise eine Failure Exception werfen und wenn dann eine Failure Exception geworfen würde mit irgendeinem Failure String, dann wird einfach hier so ein String ausgegeben. Okay? Das heißt, dieser Typ muss der gleiche, jetzt mache ich mal diese ganzen Farbdings da wieder weg, dieser Ausdruck hier muss den gleichen Typ zurückliefern, wie dieser, wie der Ausdruck, der, das habe ich jetzt irgendwie falsch markiert, wie dieser Ausdruck hier, der innerhalb des Try-Blocks steht. Jetzt sehen Sie, was steht jetzt nochmal innerhalb dieses Try-Blocks? Da wird dieses F aufgerufen, aber das ist sozusagen, wenn Sie jetzt diesen Try-Ausdruck sich näher anschauen, dann stellen Sie fest, oh, da ist ja innen drin hineingeschachtelt noch ein Try-Ausdruck. Das können halt so mehrere Try-Ausdrücke halt ineinander geschachtelt werden. Und dieser innere Try-Ausdruck, der wendet f auf x, y an. Das sind die Argumente von dem g. Das Paar x, y ist das Argument von dem g. Und naja gut, wir wissen ja, dass da innerhalb des Fs eine Division by Zero ein Division by Zero Fehler auftreten kann. Und wenn der auftritt, sieht die Behandlung hier so aus, dass wir dann, ja, diese Division by Zero Exception wird gefangen, behandelt und dann ersetzt durch eine andere Exception, indem hier nämlich eine neue Exception ausgelöst wird, eine Failure Exception. Das könnte zum Beispiel, sowas können wir auch immer machen, ja? Okay, das heißt, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird dieses N korrekt ausgewertet, ohne dass irgendeine Exception ausgelöst wird, und dann wird hier dieser String, ein String konstruiert, der N Quadrat repräsentiert, oder eben es wird diese Division by Zero Failure geworfen, und dann um und rum wird dann deshalb Failure dann gefangen und ebenfalls in einen String umgewandelt. Insgesamt der Effekt davon ist dann der folgende. Nehmen wir an, wir würden hier G aufrufen mit 6 und 1. Was passiert dann? Naja, hier, da kommen die Auswertung des Laufzeitsystems von OCaml für diesen Funktionsaufruf sieht dann so aus, okay. Wir fangen an, mit diesem, das F anzuwenden auf die Argumente 6 und 1. Wenn wir F anwenden auf 6 und 1, das heißt, dann wird dann 6 geteilt durch 0. Okay, das heißt, an dieser Stelle wird eine Exception ausgelöst, Division by Zero. Die Ausführung von diesem Try-Block wird abgebrochen. Und die Behandlung von Exceptions aus dem umfassenden Try-Block aufgerufen. Das ist die Behandlung, die hier nach diesen Division by Zero Fehlern schaut. Wenn ein solcher gefunden wird, wird dann diese Operation hier ausgeführt. Das heißt, erneut eine Exception ausgelöst, nämlich diesmal eine Failure Exception. Diese Failure Exception an dieser Stelle, die da ausgelöst wird, beendet die Ausführung von diesem Try-Block und fährt fort mit der Behandlung die zu diesem Try-Block gehört. Das heißt, sie fährt fort mit diesem, die wird an dieser Stelle wird diese Failure Exception aufgefangen und behandelt, und dann wird dann dieser String Error, dieser Doppelpunkt und dann dahinter das, was in dem Failure steht, diese beiden Sachen konkateniert ausgegeben und dieses Error konkateniert. Was steht da dahinter? Dahinter stand Division by Zero, deswegen kommt dann als Wert, als regulärer Wert, dieser String hier zurück. Okay, konnte man folgen? Und was passiert jetzt, wenn ich dann, jetzt schauen wir uns nochmal die reguläre Ausführung von dieser Funktion G an, zum Beispiel für die Argumente 6 und 3. In diesem Falle, was passiert da? Naja, hier gehen wir wieder in diesen Try-Ausdruck hinein. Wir gehen dazu in diesen Try-Ausdruck hinein. Wir rufen f von 6 und 3 auf. Das ist 6 geteilt durch 2. 6 geteilt durch 2 ist 3. Hier wird alles, dieses n wird auf eine reguläre Weise berechnet. Dieses let, dann, nachdem wir das ausgeführt haben, kommen wir dann direkt hier zu diesem Ergebnisausdruck, dessen Wert wir jetzt bestimmen können, nämlich 3 mal 3 ist 9, und daraus wird ein String hergestellt, und der wird hier zurückgeliefert. Und keine der Exceptions wurde ausgelöst oder behandelt. Okay? Mit Exceptions kann man einen extrem komplizierten Kontrollfluss herstellen. Typischerweise sollte man aber, das wird Ihnen hoffentlich auch in Ihrer von der Frau Brüggemann-Klein oder wer sonst die Info 1 bei Ihnen gelesen hat, Ihnen erklärt haben, Exceptions sollte man tatsächlich nur für den Ausnahmefall benutzen. Das heißt, die sind dazu da, die normale Programmlogik nicht zu verunstalten durch eine große Anzahl von Behandlungen von Sonderfällen. Und deswegen sollte natürlich auch so in einem Block geschachtelt mehrere Exceptions, die von einem Konstruktor auf den anderen umgeschrieben werden oder von einer Exception-Klasse in die andere umgeschrieben werden. Das ist, sagen wir mal so, das sind so Beispiele, die man auf so einer Folie zur Illustration des Konzepts macht, aber die sollte man natürlich nicht als Programmierer in seinen Code reinschreiben. Ja, in seinem Code sollte man sehr spärlich mit diesen Exceptions umgehen und die an einer wohldefinierten Stelle behandeln. Ja. Okay. Was Sie hier auch sehen, und das ist sozusagen ein Unterschied zu der Philosophie in Java. In Java müssen Sie, wenn Sie Exceptions auslösen, müssen Sie das vermerken, dass diese Exception von Ihnen ausgelöst werden kann und die dann explizit auflisten und dass dieses explizite Auflisten von den Exceptions, die möglicherweise ausgelöst werden können, das können Sie sich hier sparen. Okay, das war dieser Exception-Mechanismus. Gibt es dazu eine Frage? So, dann wollen wir jetzt, würden ja gerne mal ein Standalone-Programm in Java schreiben. Und dann ist es natürlich, da muss ja dieses OCaml-Programm, ein Standalone-Programm schreiben, und dann muss dieses OCaml-Programm ja irgendwie mit der Umgebung interagieren, damit man überhaupt den Effekt von diesem Programm merkt. Und eine Möglichkeit, die einfachste und, sagen wir mal, altertümlichste Weise, mit der Umgebung zu interagieren, ist, aus einer Datei zu lesen und in eine Datei zu schreiben. Und oder von der Eingabe zu lesen und von der Standardeingabe zu lesen und auf die Standardausgabe zu schreiben. Das sind sozusagen die klassischen und Standardweisen, die wir als Minimum von einer Programmiersprache erwarten. Mit einer funktionalen Programmiersprache hat man da natürlich irgendwie ein Problem, weil Funktionen sind Funktionen sind Funktionen, die liefern einen Wert zurück. Aber ich meine, in eine Datei zu schreiben, das ist ja wie eine Veränderung des Zustands der Welt. Und funktionale Programmiersprachen tun sich immer schwer mit der Änderung von Zuständen. Und deswegen es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie die Leute damit umgehen. Diejenigen von Ihnen, die Haskell programmieren, haben da vielleicht, da gibt es irgendwie ein philosophisch saubereres Konzept mit Hilfe von Monaden oder so irgendetwas, empfinde ich aber als einerseits vielleicht konzeptuell sauber, aber im Handling würde ich mal sagen kompliziert. Und in OCaml hat man da einen pragmatischen Weg gewählt, nämlich indem man sagt, okay, manche Operationen haben halt einfach Seiteneffekte, die verändern die Welt. Ja? Und das heißt, solche Funktionen muss man haben und die muss man halt einfach nur spärlich benutzen. Und das sind Funktionen, typischerweise solche Funktionen, die auf die Welt einwirken, also so mit Hilfe von Seiteneffekten, die geben in OCaml typischerweise keinen Wert selbst zurück. Das heißt, die liefern als Rückgabewert irgendwie nichts. Und nichts gibt's nicht. In OCaml gibt alles irgendwie einen Wert zurück. Und der Wert, den man da benutzt, ist ein Wert vom Typ Unit. Und das ist dieser Wert, Klammer auf, Klammer zu. Das ist das leere Tupel. Ja, das ist ein Wert, aber der ist halt eben, da gibt es von diesem Typ nur einen Wert, und das ist dieser Wert-Unit. Also diese Funktionen, die führt man aus, die geben dieses Unit zurück, aber sie tun etwas, nämlich zum Beispiel etwas in eine Datei schreiben. Und dann ist natürlich auch, muss man aufpassen, bisher konnten wir uns darauf zurückziehen, okay, eine Funktion nimmt Argumente und liefert einen Wert zurück. In welcher Reihenfolge die Argumente ausgewertet werden, ist völlig wurscht. Weil es geht ja nur darum, dass die Argumente irgendeinen Wert zurückliefern. Und dann kann ich mit diesen Werten dann den Funktionswert ermitteln. Es kommt auf die Reihenfolge nicht an. In dem Moment, wo ich aber eine Seiteneffekte habe, kommt es sehr wohl auf den Wert an. Ob ich zuerst A in eine Datei schreibe oder zuerst B, könnte einen Unterschied machen, je nachdem, was ich dann, ob ich aus, wenn ich aus dieser Datei auch noch lese. Dann lese ich nämlich im einen Fall A und im anderen Fall B. Ja, es kommt also dann plötzlich auf die Reihenfolge der an, in der die verschiedenen Aktionen ausgeführt werden. Okay, dann, nachdem wir uns das erstmal philosophisch zurechtgelegt haben, dann fragen wir uns jetzt erstmal, wie kann ich einfach normal auf die Standardausgabe schreiben? Und dazu gibt es einfach, okay, da gibt es einfach eine Funktion, die einfach von dem OCaml-System zur Verfügung gestellt wird. Insofern macht man sich das hier sehr minimalistisch. Es gibt einfach eine Funktion printString und der geben Sie ein Argument mit und dann wird das halt einfach ausgegeben auf der Standardausgabe. Ja, also das wäre hier so, wie wir das, dann würde hier dieses Hello World hier, was hier geschrieben wird, ist nicht der Wert des Ausdrucks, sondern es ist der Effekt des Ausdrucks. Der Wert des Ausdrucks ist dieses hier. Okay, das ist bei der interaktiven Shell. Wenn Sie dieses printString in Ihre Datei reinschreiben und Sie kompilieren Ihre Datei und lassen dann diese Datei laufen, dann erscheint auf der Standardausgabe dieses Hello World und sonst nichts. Okay, jetzt das ist die Ausgabe, das ist also super simpel, da gibt es jetzt irgendwie nichts besonders viel zu diskutieren, nicht so viel zu, kein großes Bohei drumherum zu machen. Das ist schon mal schön. Jetzt ist die Frage, können wir auch irgendwie aus der Standardeingabe lesen? Und das kann man auf eine genauso simple Art und Weise tun, indem nämlich einfach eine Funktion readline zur Verfügung gestellt wird. Diese Funktion hat kein Argument und sie liefert aber trotzdem einen Wert zurück, nämlich das, was in der Standardeingabe geschrieben steht. Wenn ich also jetzt hier dieses Hello World hier, was hier steht, ist jetzt nicht das, was das Programm ausgegeben hat, sondern das, was ich schnell eingetippt habe, und dann gibt dieses Readline als Wert dieses Hello World zurück. Und natürlich ist das genauso wie in Java, wenn Sie da irgendwie aus der Standardeingabe lesen, da wartet das Programm natürlich so lange, bis Sie ein Return machen und dann ist die Zeile erst fertig und dann erst und bis dahin blockiert das System. Okay, das heißt, mit diesem Readline können Sie Ihr Programm anhalten und darauf warten lassen, dass Sie etwas machen. Okay? Das ist also das Minimum. Jetzt können Sie schon mit der Welt kommunizieren, zumindest über Standard-Ein- und Standard-Ausgabe. Jetzt wollen Sie aber vielleicht auch irgendwie dauerhaft Ihre Erleuchtungen, die Sie gefunden haben während der Programmausführung, die wollen Sie irgendwo hinschreiben, beziehungsweise die Eingabe für Ihre Daten wollen Sie irgendwo herholen. Das heißt, Sie brauchen eine Kommunikation mit Daten, mit Dateien. Und wie? Das ist die Philosophie ist hier die gleiche, in gewisser Weise ganz ähnlich wie diejenige in Java, nur natürlich noch ein bisschen minimalistischer. Und auf das Nötigste reduziert. Also Sie müssen, wie in jeder anderen Programmiersprache auch, Dateien, die Sie benutzen möchten, öffnen. Zum Lesen öffnen oder zum Schreiben öffnen. Und wenn Sie so etwas tun, hier dieses Open-In zum Beispiel, dann ist das Ergebnis, also das Open-In erhält als Argument ein String, das sollte der Name einer Datei sein. Wenn es sie nicht gibt, dann gibt es hier natürlich einen Fehler. Okay, dieses Open-In liefert jetzt zurück. Was liefert das? Das liefert irgendwie so ein, in Java würden Sie vielleicht sagen, oder in irgendeiner anderen Programmiersprache, so ein File-Handle zurück. Das heißt, irgendwie so eine interne Repräsentation der Datei, so dass Sie dann darauf zugreifen können. Und dieses Ding, was immer das sein mag, können Sie in einer Variable abspeichern, hier in diesem InFile-Ding. Und dieses InFile hat dann diesen Typ InChannel. InChannel ist ein eigener Typ, der von dem OCaml-System zur Verfügung gestellt wird. Und dann können Sie auf diesem InChannel können Sie dann lesen. Also zum Beispiel, indem Sie dann ein Input-Line machen, auf diesem In-Channel. Und dann auf diese Weise lesen Sie aus dieser eine Zeile aus dieser Datei. Und jetzt, das ist natürlich nicht der Fall, dass für jede Datei diese tolle Ausgabe hier, die ich Ihnen hier hingeschrieben habe, passiert. Das liegt natürlich nur dann drin, wenn das die einzige Zeile in der Datei tatsächlich ist. Dann kommt das genau raus. Wenn Sie dann nachher nochmal dieses Input-Line machen, dann haben Sie die Datei ja schon zu Ende gelesen. Dann wird dann die nächste Zeile gelesen. Wenn es die nicht mehr gibt, dann gibt es eine Exception. Und das ist eine Exception End of File. Die können Sie allerdings fangen und dann können Sie damit auf diese Art und Weise, auf eine geregelte Weise, nicht einfach Ihr Programm irgendwie abstürzen lassen, sondern Ihr Programm auf eine geregelte Weise beenden. Okay. Wenn man die gute Praxis, Programmierpraxis sagt, dass man eine Datei nicht nur zum Lesen oder Schreiben öffnet, sondern dass man sie auch schließt, wenn man sie nicht mehr braucht. Und das geschieht mit diesem Close-In. Dieses Open und Close, das ist halt die Art und Weise, Ihr Programm hat halt nicht, arbeitet nicht auf der nackten Hardware, sondern da ist unten drunter ein Betriebssystem und das Betriebssystem stellt eben solche File-Handles zur Verfügung und dieses Open und Close sind halt Benachrichtigungen oder dienen eben der Kommunikation mit dem Betriebssystem. Und das Betriebssystem sieht es nicht gerne, wenn 1 Million Files geöffnet werden und nie wieder geschlossen werden. Okay, also Sie schließen dann so einen File und dann ist es natürlich der Rückgabewert davon, ist natürlich dann Klammer auf Klammer zu, also Unit, etwas vom Unit-Typ, aber dann können Sie natürlich, wenn Sie es geschlossen haben, können Sie aus dieser Datei natürlich nicht mehr lesen. Okay. So, hier sehen Sie dann noch so ein paar weitere nützliche Funktionen, die man vielleicht gebrauchen könnte. Es gibt zum Beispiel sowas wie Standard Input und das wäre ein In-Channel und Sie können ein einzelnes Zeichen aus so einem In-Channel lesen, indem Sie nämlich Input Character aufrufen. Also Sie müssen nicht immer zeilenweise lesen, wobei typischerweise, wenn das Text ist, ist das mit den zeilenweisen Lesen natürlich perfekt. Aber wenn das zum Beispiel Daten sind, die Sie dann einzeln analysieren wollen, dann wollen Sie vielleicht eben nicht zeilenweise lesen, sondern wollen dann vielleicht wirklich zeichenweise lesen. Dann können Sie das mit dieser Operation tun. Die liefert Ihnen dann eben einzelne Characters zurück. Und wenn Sie natürlich nicht einen Input zeichenweise lesen, und in diesem der Input hat dann wollen Sie vielleicht nicht bis End of File lesen und mit einer Exception sich beenden, sondern genau wissen, wie viele Zeichen drin sind und dann die dann zeichenweise einlesen, dann kann diese Input Channel Length Ihnen helfen, die Ihnen sagt, wie viele Zeichen, wie viele da noch drin sind. Und schließlich gibt es, das ist jetzt mehr oder weniger für die Experten, man kann auch, wenn man sehr effizient lesen möchte, möchte man vielleicht in einen sowas wie einen Buffer benutzen und das kann man dann mit diesem Input tun, indem man hier dieser String dient hier als das ist der Input Channel, aus dem gelesen wird. Dieser String hier dient als Buffer und an diese Stelle kann man eben ab einer bestimmten Stelle, hier ab dieser Stelle, so viele Zeichen hineinlesen und dann liefert das. Und das liefert dann halt auch ein Int zurück. Ja, aber das ist sozusagen etwas, wenn Sie mit gepuffert die Eingabe machen wollen, weil Sie Ihnen vielleicht diese die einzelnen Zeichen lesen oder ganze Zeilen lesen zu ineffizient ist aus irgendwelchen Gründen oder ungeeignet ist. Und vielleicht noch genauso ganz analog. für die Ausgabe. Da können Sie, wie es ein Open-In gibt, gibt es auch ein Open-Out. Und das Ergebnis ist ein Out-Channel. Nicht ein In-Channel, sondern ein Out-Channel. Und dann auf so einen Out-Channel möchten Sie vielleicht etwas schreiben. Und da können Sie eben einfach Strings rausschreiben. So wie zum Beispiel dieses hier mit diesem Output-String. Schreiben Sie einfach in diese Ausgabedatei dieses Hello hinein. Der Rückgabewert ist dann Unit wieder, dieses Klammer auf, Klammer zu, vom Typ Unit. Der Effekt von dieser Funktion geschieht alleine durch den Seiteneffekt, nämlich indem dieses Hello da rausgeschrieben wird. Und naja, dann können Sie eben noch mehr rausschreiben und dann sukzessive wird das immer in der Ausgabedatei angehängt. Wird also immer hinten, immer weitergeschrieben und nicht das, was Sie vorher schon geschrieben haben, überschrieben. Wenn Sie jetzt in eine Datei schreiben und die noch nicht geschlossen haben und Sie schauen in der Datei nach, dann könnte es sein, dass Sie möglicherweise dort nichts finden, weil eben vielleicht auf das Betriebssystem erst einmal in einen Puffer reinschreibt. Es gibt also keine Garantie, dass Daten in ihrer Ausgabedatei angekommen sind, bevor Sie nicht die Datei schließen. Nur dann sollten die Daten in Ihrer Datei angekommen sein. Okay. Und jetzt vielleicht noch, wir müssen gleich anfangen mit der Lehrevaluierung, aber dieser letzte Punkt hier ist nochmal vielleicht super simpel und das dauert gewissermaßen nur noch eine Minute. Wir haben jetzt gesehen, diese Lesen aus einer Datei, da kommt das erste Lesen einer Zeile, liefert natürlich ein anderes Ergebnis als das zweite Lesen einer Zeile und das dritte Lesen, weil ich da eben jeweils andere Zeilen in der Datei lese. Deswegen kommt es darauf an, dass wir in der Lage sind, die Reihenfolge von solchen Operationen genau zu organisieren. Und eine Möglichkeit, dieses so Folgen von Operationen auszuführen, ist mit Hilfe dieses Strichpunktoperators. Das ist der Sequenzoperator. Der hier ist er nochmal gehighlightet. Hier habe ich also eine Operation, die liefert Unit zurück, hat aber einen Seiteneffekt. Hier habe ich auch eine Operation, die liefert Unit zurück, hat aber einen Seiteneffekt. Und hier nochmal. Und dann kann ich die hintereinander hängen, indem ich diesen Strichpunktoperator mache. Und dann werden die genau in dieser Reihenfolge von links nach rechts ausgeführt. Und dann ergibt sich hier sukzessive dann diese Ausgabe Hello World. Und als Rückgabetyp insgesamt Unit. Ja. Und wenn Sie eine ganze Folge von Operationen haben, wenn Sie eine Funktion f haben, die immer so einen Seiteneffekt produziert, zum Beispiel ein Print macht, das ist also eine Funktion, die liefert Unit zurück, hat aber einen bestimmten Effekt, dann können Sie, und das möchten Sie, dieses f anwenden auf Argumente, die Sie in einer Liste gesammelt haben. Dafür gibt es dann zum Beispiel diese nette Funktion ITER, oder vielleicht sollte ITER, hört sich irgendwie so schrecklich an im Deutschen, ITER wie Iteration, eben diese Funktion F sukzessive auf die Elemente einer Liste anwendet. Wenn also die Liste leer ist, liefert die einfach dieses Nichts zurück. Wenn die einelementig ist, wird sie einfach auf dieses X angewendet. Und diese Funktion f auf das x angewendet, wenn es eine nicht leere Liste ist, wird erst einmal dieses f auf das x angewendet und erzeugt hoffentlich den Seiteneffekt, der damit verbunden ist. Und anschließend wird dieses ITER f auf den Rest der Liste angewendet und kann dann die Folge der Effekte sukzessive hervorrufen, die mit den anderen Elementen der Liste verbunden sind. Ja? Okay, das wäre sozusagen die Sache mit den Seiteneffekten und wie man sie organisiert. Und diese Funktion ITER ist eine nützliche Funktion, die, wenn man viele Effekte nacheinander erzeugen möchte, sehr elegant ist. Also hier zum Beispiel könnten, wenn dieses F könnte, diese Print-String-Funktion sein. Und dann können Sie der Reihe nach die Strings in einer Liste auf die Ausgabe drauf ausgeben. Okay, das war das für heute. Ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit, aber bitte Sie jetzt, das auszufüllen. Kurze Frage, ich brauche irgendeinen Verantwortlichen, der anschließend das in die Fachschaft bringt. Gibt es einen Semestersprecher oder so jemanden, der hier ist? Oder irgendjemand anders, der das gerne machen möchte? Sie machen das. Das ist toll. Und dann gebe ich das jetzt mal aus. Bitte schön. Klasse, danke. Vielleicht sind es noch nicht genügend. Hier noch ein paar mehr. Bitte schön. Schön. Ich hoffe, dass es genügend sind. Wenn nicht, sind noch mehr da. Da ist, glaube ich, noch einer da hinten. Fehlt noch? So, wer hat doch keinen Zettel, der braucht noch einen.